3, 2, 1.
The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetschpin. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde The People Equation. Wer merkt es nicht? Es knirscht in unserer Gesellschaft und zwar gewaltig und nicht nur hier bei uns in Deutschland. Das haben zum Beispiel die Ergebnisse der Europawahl gezeigt. Und der gleichen miesen Stimmung begegnen viele von uns ja auch im Job bzw. im Betrieb. Und dabei geht es uns in Deutschland im Schnitt materiell und gesundheitlich ja so gut wie nie zuvor. Deshalb wollen wir heute mal einen kleinen Veränderungsimpuls setzen und stellen dafür eine These in den Raum. Die Unzufriedenheit liegt vielleicht auch am Fehlen einer gemeinsamen Vision, der wir folgen, einem gemeinsamen Ziel, das uns vereint und hinter dem wir uns versammeln, im Großen wie im Kleinen, im Land wie im Unternehmen. Brauchen wir in Deutschland also ein neues Narrativ? Brauchen wir im Unternehmen ein neues Narrativ? Ich finde ja, und genau das wollen wir heute einmal suchen, und zwar auf sehr unterhaltsame Weise. Dafür steht unser heutiger Stargast. Er und ich, wir kennen uns schon seit 20 Jahren, als wir bei einem früheren Arbeitgeber im gleichen Großraumbüro saßen. Und was soll ich sagen, er hat das Büro immer gut unterhalten. Das war in der Redaktion der Financial Times Deutschland. Von dort führte ihn sein Weg zur Bild-Zeitung, wo er Chef vom Dienst bei Bild Online war. Und seit 2016 ist er Chefredakteur der bekannten PR- und Content-Marketing-Agentur Fischer-Appelt, seit 3 Jahren auch Mitglied der Geschäftsleitung. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Dirk Benninghoff.
Vielen Dank, vor allen Dingen für die Titulierung als Stargast. Nicht?
Jeder ist bei uns Stargast, ja? Das zur Einordnung. Dirk ist bekannt für seine pointierten Aussagen und das werden meine beiden Mit-Podcaster heute sicher als Herausforderung verstehen. Hallo lieber Jens und hallo lieber Paul.
Moin.
Hi, moin, grüß dich.
Wir reden heute darüber, warum ein Narrativ wichtig sein kann, um Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel zu versammeln. Wikipedia sagt, ein Narrativ ist, ich zitiere, eine sinnstiftende Erzählung, die Werte und Emotionen transportiert und Zuversicht vermittelt. Das klingt genau nach dem, was wir gerade gut gebrauchen könnten, oder?
Ich würde mich hinter der Beschreibung versammeln. Wir suchen ja irgendwie, man sucht ja auch, wenn keiner sagen würde, ich suche jetzt ein Narrativ für Deutschland, suchen wir ja schon nach einer neuen Erzählung, die anknüpft an Made in Germany, an Schaffe, Schaffe, Häuselbauer. Das war ja unser Narrativ, das ist nicht der most sexy Narrativ of all, aber es war ja eigentlich unsere Erzählung, die so ein bisschen ausgedient hat, hat meinen Eindruck. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist für die Leute, auch wenn man jetzt die wenigsten außer uns jetzt und ein paar anderen sagen würde, wir überlegen ein neues Narrativ, macht man ja eher unbewusst, aber ich glaube schon, dass es unserem Land weiterhelfen würde. Es braucht natürlich ein Fundament, damit ich dieses Narrativ auch habe. Aus dem Nichts kann ich nichts machen. Damals haben wir mich da reingehauen und Made in Germany zu Wert verholfen nach dem Zweiten Weltkrieg und uns ein positives Narrativ gegeben, weil einfach eine Grundlage da war, auf dessen man das erzählen konnte.
Das ist schon mal ein guter Punkt. Wir kommen im Lauf des Podcasts auf das Making-of, wie man eigentlich an so einem Narrativ arbeiten kann, was es dafür benötigt und warum es so schwierig ist. Weil viele Leute glauben ja, man kann es einfach so aus dem Hut zaubern. Paul hat eingangs was Nettes gesagt, als wir uns hier zusammen getroffen haben. Er hat gesagt, eigentlich Narrativ, für ihn übersetzt ist Storyline. Das vielleicht würde ich auch noch mal mit auf den Weg geben, weil das Ganze vielleicht noch mal griffiger macht. Aber ich würde sagen, wir nähern uns dem Ganzen mal ein bisschen spielerisch, dem Thema Narrativ. Und ich würde mit euch gerne zum Einstieg ein kurzes Quiz machen. Und zwar mit euch mal raten, was sind denn Narrative, die wir so kennen in unserer Welt? Eins hat Dirk schon genannt, Made in Germany, das Narrativ, das uns 40, 50 Jahre lang nach außen in die Welt repräsentiert hat. Ich würde mal fragen in die Runde, Jens, Paul, Dirk, was ist denn das Narrativ der USA?
Es sind gleich mehrere. Also aber lass Paul zuerst. Hierbei eben schon meinen Sermon abgegeben. Bitte, du als Ihre stehst den USA ja noch näher.
Ja, das stimmt. Ich bin auch absoluter Demokrat. Also für mich, ich habe für große amerikanische Firmen gearbeitet. Ich bin inspiriert worden von Phil Knight, von Michael Dell. Leider ist das Bild hier in Europa so ein bisschen, alle Amerikaner sind blöd. Das regt mich immer auf. Für mich steht Amerika für Freiheit, für Innovation, für Fortschritt. Und ich finde mich wieder in dieser amerikanischen Idealismus. Meine Freunde werfen mir vor, dass ich zu sehr da drin bin. Kann auch sein. Ja, aber für mich, die größte Demokratie dieser Erde, du kannst sagen, was du willst, es ist und bleibt eine Demokratie. Jeder darf wählen und jeder darf seine Meinung äußern.
Wie ist denn der Slogan, unter dem wir Amerika kennen?
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Genau, das wäre mir auch eingefallen.
Das ist ein klassisches Narrativ. Aber was Paul sagt eigentlich auch, ne? Oder nicht nur eigentlich auch. Land of the Free, Land of the Brave ist auch ein Narrativ. Oder New York als Synonym auch ein bisschen für Amerika, if you can make it there, ne? Das sind ja mehrere Narrative, die auch miteinander zusammenhängen. Nur wenn ich die Freiheit habe und den Mut habe, dann schaffe ich es vom Tellerwäscher zum Millionär. Ne? Aber das, da haben wir ja, ohne lang zu überlegen, können wir ja schon richtig wirkliche Narrative rausfeuern. Und die immer wieder mit neuen Stories mit Leben befüllt werden. Ne? Wenn man jetzt auf so, dass sie als Message-Haus so forscht, als Story-Haus, wäre es ja ein Idealbild.
Das zeigt ja im Prinzip diese vier Worte vom Tellerwäscher zum Millionär. Es erzählt eine Geschichte, es hat eine Ausstrahlung, es hat eine positive Konnotation. Und genau das ist ja, was diese Weltklasse-Narrative am Ende des Tages ausmacht. Nächste Frage, was ist das Narrativ von Italien?
Dolce Vita.
Ja, Dolce Vita, Bella Italia. Ja.
Wunderbarer Land mit wunderbaren Menschen.
Ja, aber auch da sieht man wieder das Narrativ. Man hat sofort eine Vorstellung davon mit Italien. Das wärmt einem ins Herz. Man denkt an schöne Sachen. Ja, denkt man jetzt nicht, wenn man an andere Länder denkt, ja, die an dieses Narrativ nicht haben.
Aber es ist interessant. Das ist auch super interessant, wie so ein Narrativ nachhaltig unsere Wahrnehmung von einem Land prägt. Wenn wir daran denken, dann denken wir jetzt zum Beispiel, ja, egal, die lassen sich's gut gehen. Ja, und jetzt sind wir wieder im negativen Bereich. So Klischees, die auch während der Schuldenkrise ja stark zum Tragen kamen. Ja, aber dafür sind sie nicht produktiv. So richtig leistungsbereit auch nicht, aber hier Dolce Vita. Das ist dann die Kehrseite. Also man verbindet dann auch Negatives mit.
Lieber Dirk, Widerspruch. Ich habe in Norditalien gelebt, in der Nähe von Mailand. Das war schon damals, und schon ein bisschen länger her, was die Digitalisierung angeht, deutlich weiter als Deutschland.
Ja, ich weiß, nein. Das ist aber ein Klischee. Oder das sind Sachen, die man damit verbindet, die jetzt nicht meine Einstellung sind. Die Italiener war zum Beispiel Mobilfunk ja in den 90ern auch weit. Die Verbreitung war ja weit vor uns. Aber ich glaube schon, dass das sind Assoziationen.
Ja. Nee, stimme ich dir zu.
Also für mich ist Narrativ wie ein Stau auf der A5. Also bis dann der Letzte losfährt und in das Narrativ sozusagen einsteigt, das dauert eine Zeit lang. Ne? Aber bis dann so ein Narrativ tatsächlich wieder zum Stehen kommt, also ich sag mal, sich überholt hat, das dauert halt auch ewig. Ne? Das hängt so ein bisschen hinterher. Und ich glaube, dass wir immer noch in Narrativen leben, die sich zum Teil auch schon überholt haben. Im Positiven wie im Negativen. Das deutsche Made in Germany, da scheint es sich so ein bisschen überholt zu haben. Aber ein großer Teil der Welt steht immer noch nicht im Stau, sondern denkt immer noch, wir sind effizient. Und Made in Germany ist das Beste, was es gibt. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass dann die schon im Stau stehen, also so ein bisschen den Glauben an die Bundesrepublik verloren haben, dass die wieder losfahren und wieder in dieses Made in Germany auch tatsächlich positiv einsteigen.
Aber haben wir nicht in Deutschland, ich meine, ich lebe schon eine Ewigkeit hier, meine Frau ist deutsch, meine Freunde werfen mich vor, dass ich halb deutsch geworden bin. Kann auch sein, finde ich auch nicht so verwerflich. Aber haben wir nicht ein Selbstbewusstseinsproblem in unserem Land? Das ist das, was mir fehlt, ja. Also Made in Germany, wenn man zurückblickt und die Erfolge von den deutschen Mittelständen überlegt, vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg und danach. Das ist irgendwie alles jetzt aufgelöst worden.
Das ist auch eines der Narrative, das uns anhängt, was wir uns selber, glaube ich, immer noch geben, das ist das Tätervolk. Ne? Dieses, ich muss leise sein, weil ich bin ja irgendwie schuldig.
Ja.
Das hängt uns ja auch immer noch hinterher.
Definitiv.
Das ist auch der Unterschied zu den USA. Erstmal, dass wir natürlich so ein Narrativ haben, dass eher das Kollektiv, der Einzelne ist fleißig und achtet auf hohe Qualitätsstandards im Dienste der Masse des Volkes. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist ja eine ganz kleine, singuläre, individualistische Freiheitsgeschichte. Ja? Du kannst es schaffen, du machst das. So ein Narrativ haben wir in Deutschland. Von daher verdeutlicht das natürlich auf den ersten Blick oder auch beim zweiten Nachdenken vielleicht schon, wie wir ticken gegenüber zum Beispiel Amerikanern. Ne? Das ist das Kollektiv, nicht so kollektivistisch wie so ein China, aber schon in der Menge untergeht sich, der Einzelne wird nicht hervorgehoben bei unserem Narrativ, das sehe ich schon. Was aber stimmt, diese Beschäftigung, die auch die kritische und hinterfragende Beschäftigung mit uns, mit Made in Germany, ist so ein Ding, was so seit, habe ich den Eindruck, seit 4-5 Jahren schon extrem läuft, immer extremer wird. Einige sagen dann, hör auf zu mäkeln, das und das und das ist positiv. Nun haben wir aber leider wirtschaftliche Daten, die auch dem Rest von Europa hinterherhinken. Ja, es gibt weder einen positiven Drive, noch gibt es wirklich positive Daten. Es ist keine Katastrophe hier und es gibt sicherlich einige Sachen, die auch funktionieren. Aber sich darauf jetzt immer zu beziehen, ist dann auch ein bisschen wenig. Da verliere ich auch den Ehrgeiz. Wenn ich jetzt betone, was hier noch gut läuft, ja, die produzieren noch Autos da und da und da, ja doll, aber dann verliere ich den Rest an Ehrgeiz auch im Land, das muss man auch mal sagen. Ne?
Dabei sehen wir ja, wie viel Mobilisierungskraft ein gutes Narrativ entfalten kann. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. John F. Kennedys Rede 1961 mit der Aufforderung, dieses Land oder einen Bürger dieses Landes bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf den Mond zu bringen.
Genau.
Not because it is easy, but because it is hard.
Ja.
Das hat große Teile des Landes mobilisiert, Aufbruchstimmung erzeugt. Der Kern meiner Frage ist, wie stark sind Narrative in der Lage, Massen zu mobilisieren? Vor allem vor dem Hintergrund, dass im Moment ja eher negative Narrative die Massen mobilisieren. Deutschland den Deutschen, Make America Great Again, etc. pp.
Michael, für mich lebt ein Storyline von den Menschen, die es erzählen. Es hängt davon ab. Und mir fehlt in Deutschland so ein Leader-Typ. Wir wollen doch alle Menschen haben, wo wir hochschauen und sagen, wow, this is my leader. Ne? Ich glaube an ihm oder an sie.
Ich finde das ganz elementar, ja. Auch Bernhard Fischer-Appelt erwähnt diese Kennedy-Rede. Wichtiger Punkt, Aufbruch, das Weltall. Gar nicht mehr so präsent jetzt in unserem Gedächtnis. Aber du siehst ja auch wieder in einem großen Narrativ, das die USA bestimmt, wir haben ein paar erwähnt, auch wieder weitere Narrative einpflanzen kannst. Aber du brauchst jemanden, der es überzeugend, charismatisch vertritt. Ich meine, jetzt geht Scholz, kommt zu Fischer-Appelt oder geht zu Bernhard Fischer-Appelt und beauftragt ihn hier. Du bist doch da, hast doch ein paar Bücher geschrieben, gefallen mir. Mach mal ein Narrativ für uns. Ja, dann haben wir da was Schlüssiges, was auch Sinn stiften würde und Sinn machen würde. Aber dann fehlt mir der Protagonist, der dieses Narrativ überzeugend, da, es geht ja auch um Emotionen, um Leute mitnehmen, um eine Massenbewegung auch irgendwo, der dieses Narrativ überzeugend implementiert im Volk. Und das haben wir nicht, glaube ich.
Wenn wir über Storylines und Leadership reden, dann würde es mir schwerfallen, einen Bundeskanzler Scholz in den Mund zu nehmen. Der Mann ist kein Leader des Landes.
Ich hau mal wieder einen raus mit Verweis auf meine Lieblingsfreunde, die US Navy SEALs. Und das ist ein Zitat aus dem Buch Extreme Ownership. Da steht eigentlich alles das drin, was ich glaube, auch ein Narrativ braucht. Nämlich, um andere zu überzeugen und dazu anzuregen, einer Mission zu folgen und sie zu erfüllen, muss man von der Mission wahrhaftig überzeugt sein. Selbst wenn andere zweifeln und das Ausmaß des Risikos hinterfragen, indem sie sagen, ist es das wert, müssen Führungskräfte an den höheren Zweck glauben. Sind sie selbst nicht überzeugt, gehen sie nicht die erforderlichen Risiken ein, um die mit dem Sieg unweigerlich im Wege stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Und sie sind nicht in der Lage, andere von der Mission zu überzeugen, besonders die Truppen an vorderster Front, die sie ausführen müssen. Also, wenn ich das übersetze auf ein Narrativ und das, was du sagst, Dirk, das ist natürlich so, weil der Mensch, das wisst ihr ja, Säbelzahntiger und so weiter, der sucht ja ständig nach Sicherheit und Perspektive. Und der ist halt ein hochsensibles Tier und deswegen weiß er auch, ob irgendeiner Scheiß erzählt oder nicht. Und wenn die Leute, die das Narrativ prägen, in dem Falle, wenn es um ein Landesnarrativ geht, sind es eben die sichtbaren Politiker oder Interessenvertreter. Wenn ich das Gefühl habe, die labern nur Dünnpfiff und die glauben doch selber nicht daran, wie soll ich dann diesem Narrativ tatsächlich folgen? Wie soll ich dieses Narrativ mit Leben einhauchen? Das heißt, am Ende des Tages geht es darum, dass eine Handvoll von Menschen eine Storyline, wie du sagst, Paul, ins Leben bringen und 150% jeden Tag, 24/7, dieses Narrativ selber leben müssen, damit sie überhaupt in der Lage sind, jemanden davon zu überzeugen, denen zu folgen.
Überlassen wir dieses Feld damit nicht zwangsweise Demagogen wie Trump oder Nigel Farage oder Management-Psychopathen, die eben diese völlige narzisstische Überzeugung mitbringen?
Wer auch immer ein Narrativ ins Leben bringt, das am überzeugendsten vertritt und ich sag mal auch den Zeitgeist erwischt, der tritt die Bewegung los. Und natürlich ist das ein Riesenthema. Die Demagogen, die Polemiker, die darauf getrennt sind, die das auch verstanden haben, denen ein Gegennarrativ hinzustellen, was letztendlich viel besser ist, in eine andere Utopie führt sozusagen, schreibt der Bernhard ja auch so schön in seinem Buch, es gibt ja mehrere Zukünfte. Ich muss ja ein Zukunftsnarrativ diesen Polemikern entgegensetzen. Ansonsten habe ich natürlich schon ein Stück weit verloren.
Genau, und das machen wir ja nicht. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, dann beschäftigt sich ja viel zum Beispiel mit Klima. Das hat die EU besetzt mit dem Green Deal, das hat die Bundesregierung immer mal in Ansätzen besetzt. Aber rund um diese Verantwortung Klima hat sie sich nicht getraut, irgendeine Art von Narrativ zu setzen, weil es gibt Maßnahmen, die dann auch wieder kassiert werden. Ich meine, es wäre schlimm gewesen, wenn man ein Narrativ entwickelt hätte, das in die Öffentlichkeit geblasen hätte und dann solche Maßnahmen wie jetzt kassiert hätte beziehungsweise halbherzig entwickelt hätte. Dazu gehört natürlich da noch eine Strenge in der Politik. Das ist aber dann das Narrativ, was von Gegnern als Deindustrialisierung benutzt wird. Das gibt's ja schon. Das Narrativ haben sie jetzt die Gegner genommen. Ja, weil die Bundesregierung das nicht erzählt hat. Gibt's jetzt die Gegnerschaft und hat das Narrativ der Deindustrialisierung. Das sehe ich schon als Narrativ an für unser Land, bloß nicht so, wie wir uns das gerade vorstellen, mit einer sinnstiftenden, mutmachenden, übergreifenden Erzählung, sondern mit einer abwertenden Erzählung. Die Deindustrialisierung ist ja nicht positiv gemeint, sondern Bedeutungsverlust Deutschland.
Die bedienen die Dystopie, ne?
Ja. Aber ist das nicht schwierig, so eine Storyline wie Klimawandel und Klimamanagement rüberzubringen zu Leuten, die mit Inflation kämpfen, die teilweise nicht wissen, wo sie das Essen herholen?
Ja, aber Klima ist ein Beispiel. Aber so eine Zeitenwende, wie Scholz sie eingeleitet hat, die hätte man auch übergreifend erzählen können. Das bezog sie ja nur auf Rüstung. Daraus kann ich natürlich schlecht ein Narrativ entwerfen. Wir werden keine Kriegsnation. Wir werden ja keine Militärnation werden wollen. Zeitenwende kann ich natürlich auch beim Klimawandel einleiten. Das Thema ist ja schon viel älter als die Explosion der Energiepreise und anderer Preise bei uns. Das muss man ja auch sehen. Und wie Jens sagt, ich darf mich natürlich dann nicht von Widerständen oder aktuellen Problemen von meiner großen Erzählung abbringen lassen. Ne? Das muss man schon sagen. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen die Zuversicht zu glauben, dass die Politik irgendwie Interesse haben könnte an einer übergreifenden Erzählung, weil sie lässt sich auch von einzelnen Gesetzen schon abbringen durch aktuelle Probleme und vom Thema Klimawandelbekämpfung auch durch aktuelle Probleme. Das heißt, die Tagesordnung verhindert dann nicht nur langfristige Politik, sondern auch eine langfristige Erzählung. Deshalb muss ich leider sagen, lieber Horst, bin ich sehr skeptisch, ob wir nochmal eine anschlussfähige Erzählung für unser Land wieder auf die Reihe kriegen, absehbar.
Also wenn ich mal da die Chinesen dagegen stelle, mit ihrem 10-Jahres-Plan und einer klaren Vorgabe, in bestimmten Kernindustriesegmenten bis 2030 Weltmarktführer zu werden, Innovationsführer zu werden und da eben auch alles reinstecken. Wenn ich das mal übertrage auf das, was wir Deutschen zum Beispiel gerade im Bereich Klima hätten machen können, ne? Hätte, wäre, wenn. Wir hätten ja hingehen können vor 20 Jahren und sagen, wir sind Vorreiter in Klimatechnologie. Und wir helfen als Nation aufgrund unserer technischen Kompetenz, die Welt klimatechnisch auf einen technologisch völlig anderen Stand zu heben. Da hätte es dann auch notwendigerweise Bedarf, was die Chinesen gemacht haben, bestimmte Technologien wie zum Beispiel Photovoltaik oder Windenergie tatsächlich so stark staatlich zu subventionieren, dass man uns da nicht den Rang abläuft, sondern dass wir tatsächlich unseren Weltmarktanteil kontinuierlich in diesen Technologien ausbauen, und zwar auf der ganzen Welt. Da wäre das Narrativ gewesen, was weiß ich, wir begrünen die Welt. Da hätte man mit Sicherheit eine ganze Menge an Zugkraft entwickelt. Stattdessen hat man Technologien erfunden und wie immer in Deutschland, ob das jetzt die CD war oder MP3 oder die Photovoltaik, andere haben es einfach besser umgesetzt und haben es marktfähig gemacht.
Ich finde, China ist ein super Beispiel. Bei China haben wir ja gleich mehrere Narrative, die ein bisschen konkurrieren aus meiner Sicht. China da letztendlich als Innovationstreiber löst ein bisschen Japan ab. Japan war ja übrigens auch ein starkes Narrativ. Und zwar nicht, weil sich da Leute hingesetzt haben und gesagt haben, oh Mann, wir brauchen mal ein Narrativ, sondern weil Japan im Laufe der Jahrzehnte zum technologischen Vorreiter in Sachen Consumer Electronic wurde, auf breiter Front von Autos über Anlagen, auch B2B, bis zu HiFi-Produkten und so weiter, Computer. Und da auch ein gewisser Arbeitsethos mit verbunden war von Japanern, so dass Japan eine ganz starke Erzählung hatte in den 80ern und 90ern, die dann irgendwann aufgrund diverser Faktoren und auch Konkurrenz in der Nachbarschaft China ausgelaufen ist. China hat jetzt natürlich ein bisschen Innovationstreiber, der den Westen vor sich hertreibt. Problem allerdings, dass dieses Werkbank der Welt, das ist ja auch ein Narrativ auf wirtschaftlicher Ebene, ihn natürlich ein bisschen anhängt. Und auch weiter natürlich wirtschaftliches Fundament ist, die Auftragsfertigung, Billigfertigung und so weiter, dass sie nicht loswerden können. Von daher, das ist natürlich kein cooles Narrativ. Da wollen die Chinesen mit Sicherheit nicht so gesehen werden noch in 10 Jahren. Ne? Da habe ich zwei, finde ich, aus meiner Sicht konkurrierende Erzählungen.
Ich greife mir mal das Wort Zeitenwende für Deutschland. Das fand ich sehr gut, wie ihr das eben erarbeitet habt. Narrative wie Made in Germany oder das, was wir von Japan gesehen haben, die haben immer darauf abgezielt, dass man das Land voranbringt, damit das Leben in diesem Land besser wird. Das war ja immer die Folge des Wirtschaftswunders in Deutschland und in Japan. Ist implizit ja auch die Folge von Tellerwäscher zum Millionär nur auf einer individuellen Basis, wie Dirk es beschrieben hat. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Zeitenwende in Deutschland, wir machen Deutschland wieder zu einem sauberen, wohlhabenden, dynamischen, lebenswerten Land, in dem jeder gerne lebt und in dem jeder die Gelegenheit hat, ein gutes Leben zu führen, durch Innovation, Leistungsfähigkeit, wie auch immer. Könnte das nicht ein Ansatz sein für ein Narrativ unter dem Stichwort Zeitenwende, umfassender?
Ja. Ohne die Führungspersönlichkeiten, Michael, kannst du das nicht an die Menschen übertragen. Wir dürfen vielleicht eins nicht vergessen, jetzt im Bezug auf China. Ich hoffe, wir sind uns da einig, dass es eine Diktatur ist.
Ja.
Und es ist viel leichter in eine Diktatur zu reagieren, weil du musst die Leute nicht abholen, du gibst die Leute alles vor. In Deutschland müssen die Leute abgeholt werden. Wir haben dann Gott sei Dank eine Demokratie, aber wir haben nicht die Führungspersönlichkeit, um die Leute abzuholen.
Teilst du das, Dirk?
Ich glaube schon, es hängt ja viel damit zusammen, staatliche Industriepolitik steckt ja dahinter diesem Narrativ erstmal als Basis. Das sind ja sehr wirtschaftlich geprägte, häufig ja wirtschaftlich Lebensstandard geprägte Narrative. Aber in Japan war auch damals schon eine Demokratie, die hat es geschafft, mit einer klaren staatlichen Konzept ein Land zu entwickeln, zu privatem Wohlstand, zu einem Weltruf zu entwickeln, ohne eine Diktatur zu sein. Das ist ganz klar, dass es einfacher ist, in so einem Land wie China sowas auch aus dem Boden zu stampfen. Das geht ja auch sehr schnell vergleichsweise. Das ist ja ganz klar. Das ist jetzt auch völlig unabhängig davon. Ich will das gar nicht bewerten. Aber es gibt nun mal die größere Erzählung. Ich glaube auch nicht, dass Zeitenwende anschlussfähig ist, weil es klar belegt ist durch den Ukraine-Krieg. Und ist ja auch gar nicht, es wird ja auch gar nicht der Versuch genommen, dieses Wort noch am Leben zu halten. Ist ja nicht so, dass jetzt Scholz hingeht und regiert und sagt, wir haben Zeitenwende und dann docken wir mal hier und da mal an und spielen dieses Wort immer wieder. Sondern gezielt nur auf Ukraine und man sieht ja auch dann teilweise sehr halbherzigen Unterstützung. So doll ist die Zeitenwende jetzt ja nicht. Die Mittel, die da bereitstehen, sind ja bei weitem noch immer nicht abgerufen worden, wenn ich das richtig sehe. Und auch da ist man ja eher halbherzig dabei. Scholz ist übrigens, das ist ganz interessant, unabhängig von Narrativen, ist ja immer in der Lage, wo er kommunikativ mit Sicherheit kein starker Kanzler ist. Im Gegenteil, taucht ja ständig ab. Niemand wird sagen, tolle Rede von Scholz, ist ja meist aus meiner Sicht ein mittleres Desaster. Aber mit Hilfe von seinen Leuten ist er immer wieder in der Lage, so Schlagworte zu implementieren, die dann wahnsinnig Widerhall finden in den Medien. Wir haben Doppelwumms, ja, dann grinst er dazu immer, egal wie negativ die Thematik behaftet ist, passt auch nicht zusammen eigentlich, ja, sind ja eigentlich selten. Doppelwumms war ja auch kein positives Thema. Krisenbekämpfung, ne? Zeitenwende ja auch kein positives Thema, auch Krisenbekämpfung. Ja, und dann, aber er schafft es immer wieder, so Schlagworte zu implementieren. Das finde ich ganz interessant. Wie ein kommunikativ schwacher Kanzler oder Politiker immer wieder in der Lage ist, so Passwörter zu prägen.
Ja. Aber anderer Punkt, den ich rausbringe. Also wir haben zwei Sachen erarbeitet. Wir brauchen eine starke Persönlichkeit, die Narrativ vertritt. Und was Dirk sagt, wir brauchen eine Stringenz, ein Wiederholen, dass sich dieses Narrativ festsetzt.
Ja, die haben ja diese Slogans. Die sind ja jetzt noch nicht uralt. Man sieht ja also, man kann das noch. Aber damals hatten wir auch einen harten Cut in Deutschland. Da brauchen wir eine neue Erzählung. Ja, es wäre schlimm, wenn wir einen ganz harten Cut bräuchten, um wieder eine neue Erzählung zu kriegen. Ein neues Narrativ. Aber du kannst schon auch neue Sachen kreieren, die sich im Laufe der Zeit dann mit einer gewissen Penetration natürlich, die wichtig ist, auch durchsetzen.
Aber da sind wir auf der Ebene der Unternehmen und der Teams. Denn was man oft findet in Unternehmen, sind starke Führungspersönlichkeiten. Man kann eine stringente Botschaft durchführen, weil man nicht so sehr in Zwängen ist, dass man dauernd gewählt werden muss und die Wirklichkeit nicht ganz so komplex ist. Thema Markenführung, Thema Purpose für Unternehmen, ist das sicherlich einfacher, als ein Narrativ für ein Land zu finden, oder?
Finde ich schon, aber jetzt, wo seht ihr denn starke Narrative bei Unternehmen und Marken?
Was ist das Narrativ von Mercedes?
Da bin ich bei Made in Germany.
Ja, Slogan, ja, das Beste oder nichts. Kann man darüber streiten, ob sie das einlösen, aber ich assoziiere mit diesem Slogan und einem Mercedes, das ist das beste Auto, das ich haben kann.
Also ich sag mal, was automobiltechnisch international sicherlich immer noch in den Köpfen ist, ist Fahrvergnügen bei BMW. Ja. Wenn du die Amis fragst, also ich habe häufig die Frage gestellt, hey, tell me, what's Fahrvergnügen? Ja, so diese Begrifflichkeit zu besetzen. Aber da fällt mir bei den anderen ehrlich gesagt wenig ein.
Ferrari, Narrativ von Ferrari.
Das ist ja der Traum von Luxus.
Die rote Göttin.
Ja, das sind so Sprüche, sind so auch Narrative, muss man also sehen. Das Beste oder nichts schon. Dr. aber an, Made in Germany, was ja auch qualitativ hochwertig einfach ist. Mercedes natürlich klar, diesen Premium-Anspruch schon immer.
Ja, aber lass uns mal, ich finde das ein spannendes Thema, wenn man über die Marken nachdenkt. Also ich war nie Mercedes-Fan. Ich finde, die Marke Mercedes spricht mich noch weniger an als damals. Damals war es so ein Technologieführer, auch vielleicht für etwas ältere Menschen, war meine Wahrnehmung. BMW, jung, sportlich, frisch und so weiter. Ferrari natürlich absolut geil, rote Farbe, erfolgreiche Fahrer und immer geile Frauen um die Ecke. Ja, das war irgendwie so Ferrari. Aber Audi, ich bin vorangenommen, weil ich fahre nur Audi. Ja, das ist für mich Technologie pur, PS pur. Trotz eigentlich eine fehlende Führungschaft bei VW oder bei Audi, der letzte CEO von Audi. Ich weiß nicht, ob er noch im Gefängnis sitzt, glaube nicht mehr. Ja.
Stadler ist glaube ich noch hinter Gittern.
Sitzt der noch?
Stadler in Stammheim. Nein, nicht in Stammheim, oder irgendwo wird er. Ich guck mal eben parallel nach, ja.
Zeigt uns ja, dass man das, wofür eine Marke steht, über gute Slogans vermitteln kann. Das ist ja Werbung, seit 50, 60, 70 Jahren wird es so gemacht. Ja.
Die Storyline, wenn ich jetzt ein bisschen dominant.
Ganz kurz noch eben, Stadler, Bewährungsstrafe. Ich lag falsch, er war ja in U-Haft, aber dann gab es letztendlich Bewährungsstrafe.
Aber da war ja auch keine CEO mit Ausstrahlung. Aber diese Storyline muss von den Menschen gelebt werden. Und da lande ich wieder, und ihr könnt mich jetzt sagen, ich bin jetzt so blind idealistische Amerikaner, wenn man zurückblickt, was Joe Biden, was er in Amerika bewegt hat, inklusive Klimawandel, Made in America, Jobs created. Das ist für mich so ein Präsident, der wahnsinnig viel geändert hat in dem Land. Und wir werden ja bald sehen, was dann passiert. Ich hoffe so sehr, ich habe so viele Wetten laufen. Wenn die Demokraten es nicht packen, dann muss ich wieder auch zwei Jobs haben.
Ich kaufe dir die Bilder ab da hinten. Nee, aber Biden natürlich hat viel angepackt. Der Infrastructure Act und so weiter, auch wo deutsche Unternehmen ja stark reingegangen sind. Das war ja auch ein Thema hier in Deutschland. Deutsche Unternehmen investieren in den USA, fühlen sich angezogen und hier passiert nichts. Aber da muss man schon sagen, dass ihn kommunikativ die Gegenseite natürlich platt gemacht hat. Mit diesen permanenten Aggressionen, permanenten Auftritten, natürlich permanent Wahnsinnskommunikation des ganzen Trump-Lagers. Und das schwer ist, dann sich durchzusetzen, ob er jetzt ein Narrativ hat oder nicht, es ist ja viel passiert. Aber sie ist wie kommunikativ schwach auch er durchgedrungen ist da einfach, obwohl am Ende sowieso noch alles nur noch vom Zustand seiner Person überlagert war. Auch nicht ganz zu Unrecht, das muss ich aber auch sagen. Ne?
Ja, aber kann ja nur für mich sprechen. Aber wenn ich einen Trump sehe, der Mann ist von Hass getriggert, von Leute auseinander polarisieren. Wenn das die Werte sind, die Amerika repräsentiert, dann God save America, kann ich nur sagen.
Überragende Storyline, aber will natürlich keiner in der Regel in die Tat umsetzen, außer er ist jetzt irgendwie Politiker mit einer klaren Agenda. Also in der Gesellschaft, im Unternehmen, in Teams arbeitet man ja in der Regel nicht mit negativen Narrativen, mit ausgrenzenden Narrativen, oder?
Wenn ich jetzt mal in die Struktur reingehe, was der Bernhard auch beschreibt in seinem Buch Zukunftslärm. Der Trump, der zeigt eine Utopie auf und bedient auch gleichzeitig die Dystopie. Ja, das heißt, er zeigt auf Make America Great Again, wo Amerika eigentlich hingehört, nämlich an Nummer 1 in der Welt und zwar unangefochten in any kind of circumstances. Und auf der anderen Seite, wenn er mir nicht folgt, dann führt das Ganze in den absoluten Abgrund, nämlich dann werden wir übervölkert von Leuten, die alle nur Vergewaltiger sind und sonstiges, was er da bedient mit seiner Migrationspolitik und die etablierten Eliten in Washington, die nur sich selbst bereichern und euch alle in die Armut schicken, guckt euch den Rust Belt an, bla bla. Und das Ganze auch noch die Ungläubigen, die dann letztendlich die Fundamente, Calvinismus und so weiter unseres Landes unterhöhlen. Und deswegen müssen wir auch alle die Evolution aus den Biobüchern rausschneiden und wieder zurück zur Schöpfungslehre. Das ist ja eine harte Kiste. Wenn man sich jetzt mal anschaut in Deutschland, also nehme ich mal jetzt eure Definition vom Bernhard zum Thema Utopie. Ne? Bernhard schreibt, wer eine Zukunft gestalten möchte, muss Menschen mobilisieren, sich mit auf den Weg zu machen. Das führt bei der Entwicklung eines Zukunftsnarrativs zu einer schwierigen Gratwanderung. Es soll einerseits plausibel genug klingen, um möglichst viele zu begeistern. Andererseits muss es auch kühnen bis an die Grenze des gerade noch Vorstellbaren gehen, um seine Anziehungskraft nicht zu verlieren. Um also eine Transformationsgeschichte in Gang zu bringen und zu halten, braucht es eine bahnbrechende, zukunftsweisende Utopie. Eine lange Geschichte, in die es sich zu lohnen scheint, wo Hoffnung und Ambitionen dahinter stecken, die das Undankbare denkbar machen und so weiter. Wenn ich mich mal frage, was haben wir da für ein Bild? Was ist in Deutschland das, was wir als Utopie aufbauen könnten? Was kühn ist? Was bis an die Grenzen des Machbaren gehen könnte? Ja, ich sag mal, mir fällt da zum Beispiel eine Geschichte ein, nämlich zu sagen, wir sind das bevölkerungsreichste, wir sind das technologisch führende, das einkommens- oder wirtschaftsstärkste Land in einer der wichtigsten wirtschafts- und politischen Zonen dieser Welt. Und da wäre es doch geradezu kühn zu sagen, wir sind als Vorbildnation, gehen wir hin und nehmen unsere Verantwortung endlich wahr, als führende Nation in Europa wieder ein Gewicht zu verleihen, was den anderen Pakten, die uns gegenüberstehen, ein Gegengewicht bietet.
Was machst du mit den Leuten, denen Europa egal ist, den Nationalisten, von denen es auch hier viele gibt in unserem Land?
Ja, aber das kann nicht das Kriterium sein. Du, kühn heißt ja auch, schon zu antizipieren, dass es zu einer Massenbewegung, dass sich der, das Narrativ durchsetzt, aber nicht auf jede Partikulargruppe zu setzen. Das wäre ja quasi, was Jens skizziert hat, wäre Make Europe Great Again. Und man muss ja sagen, Make Europe Great Again wäre viel sinnhafter als Make America Great Again. Wann hat Trump das eingeführt? Bei der Wahl 2016. Ging, glaube ich, 2015 los. Aber bei seinen ersten Auftritten war übrigens für Bild in Los Angeles. Kleiner Exkurs, als Trump da seine ersten Auftritte vor relativ wenig Leuten hatte und mit seinem Hasstiraden gegen Mexikaner noch als einziges Thema da aufgetreten ist. Wurde nur keiner ernst genommen, weil wir trotzdem Berichte haben, weil es ein bisschen glamorous war. So ging es los, ja. Jedenfalls, Make America Great Again war ja nur aus einer gefühlten Notwendigkeit, Amerika wieder stark zu machen. Arbeitslosigkeit minimal, ja, Wachstumsraten völlig okay. Unternehmen wie Tesla wurden gerade richtig groß und andere, ja, Netflix etc. Wenn man sich auch die Magnificent Seven oder wie sie immer heißen anschaut, das sind ja alles Unternehmen, die in den letzten Jahren erst richtig groß geworden sind. Das heißt, Amerika kreiert ja weiterhin. Ja, also es gab eigentlich diese Notwendigkeit, war eigentlich im Grunde genommen gar nicht da, weil Amerika weiterhin great war. Bei Europa ist das sicherlich in weiten Teilen anders. Da wäre dieser Spruch sogar sinnhafter, der natürlich jetzt negativ extrem verbrannt ist und für Deutschland natürlich immer problematisch, da selbst in so eine Führungsrolle einzutreten.
Also ich fände zum Beispiel Make Europe Independent ein geiles Narrativ, weil wenn ich mir vorstelle, die Abhängigkeiten, die wir in Europa haben, die wir in Deutschland haben, von anderen Wirtschaftszonen und die Abhängigkeiten, die wir gerade zulassen, nämlich die Abhängigkeiten von Monopolisten in Bezug auf Hochtechnologie, auf künstliche Intelligenz und diese Monopolisten sitzen alle in China oder in USA. Wenn ich mir anschaue, die Energieabhängigkeit, die wir haben von den Russen zum Beispiel, wenn wir es schaffen würden, Europa tatsächlich unabhängig zu machen, beziehungsweise Abhängigkeiten zu reduzieren, damit wir tatsächlich nicht Spielball anderer Kräfte werden. Dazu gehört für mich auch die Verteidigungspolitik. Es kann nicht sein, dass Europa abhängig bleibt von den Amerikanern, die NATO, sondern wir müssen ein eigenes Gesicht ausprägen, damit wir in einer hochkomplexen, volatilen, sich ständig ändernden Welt auch tatsächlich noch eine Marktposition, eine Marktmacht, eine wirtschafts- und politische Machtzone bleiben und nicht wegdiffundieren in die Unauffälligkeit. Und da wäre ich zum Beispiel als alter Landesverteidiger voll mit dabei.
Jens, darf ich dir eine Frage stellen? Glaubst du daran?
Ja, absolut, total, brutal glaube ich daran.
Dass die es können?
Dass wir es können in Europa, aber sicher, natürlich. Ja, es gibt ja nichts, was wir nicht können. Wir haben die klügsten Kräfte in Europa. Wir haben eine riesen Wirtschaftsmacht. Wir haben vielleicht ein Selbstbewusstsein-Thema, ein Selbstvertrauensthema, ein Selbstwertthema. Wir haben vielleicht auch ein geschichtliches Thema. Wir haben vielleicht auch ein kulturelles Thema, weil wir so fragmentiert sind. Aber die Potenziale in Europa, I beg your pardon, die sind doch größer als sonst wo auf der Welt.
Potenzial bin ich bei dir, aber die Umsetzungsfähigkeit sehe ich null Chance. Wenn Paris sich nicht mit Berlin abstimmen kann, weil ich glaube, die zwei Herren sich nicht ausstehen können, ja, und der Scholz alleine nach China geht, und dann geht Macron einige Wochen später nach China. Ja. Das hat mit Einheit überhaupt nichts zu tun.
Wir reden aber von einer Utopie. Es geht auch um einen langfristig anzustrebenden Zielzustand.
Ich habe gefragt, ob du dran glaubst. Das hat mit Utopie nichts zu tun.
Aber Narrative entwickeln wir jetzt ja auch ein bisschen oder sprechen darüber abseits von politischen Realitäten. Muss man sagen. Es wäre wünschenswert zum Beispiel, wenn man es ganz stringent wäre, würde man natürlich sagen, der Pfad von Jens war da absolut richtig. Wir entwerfen kein Narrativ in Deutschland, das brauchen wir gar nicht, weil wir denken weiter. Wir brauchen was für Europa. Die Idee Europa ist extrem abgenutzt. Ja, ich selbst konnte die Wahlaufrufe, natürlich habe ich gewählt, aber ich konnte die Wahlaufrufe nicht mehr sehen. Geht wählen, geht wählen, geht wählen. Mehr fällt einem da nicht ein. Ne? Mir fällt den Leuten, es fällt den Leuten absolut nicht viel ein zu Europa. Okay, aber die Basics sind natürlich da, die Basics stimmen. Jetzt lassen wir die politischen Sachen mal außen vor. Müsste man eigentlich für Europa, wenn man es weiterdenkt und sich gar nicht mehr so klein machen. In Deutschland haben wir aber vielmehr das Problem, wir haben ein neues Narrativ, so ein bisschen aus meiner Sicht. Das hat der Economist vor vielen Jahren geprägt, der kranke Mann Europas. Das ist ein gefährliches Narrativ, wird immer wieder medial bemüht. Je länger wir so maue Wirtschaftsdaten haben, je länger wir eine Flaute haben, je länger wir wahrscheinlich Scholz haben, ja, desto mehr driften wir in dieses Bild der kranke Mann Europas sein. Und das verfestigt sich echt in den Köpfen aus meiner Sicht. Und das ist so ein bisschen das nicht selbstgesetzte Narrativ, dass uns ein bisschen zugeschoben wird. Und natürlich, und jetzt wäre eine Realität in Europa, von Nationen wie den Griechen auch sehr gerne und voller Gönnung natürlich auch zugeschoben wird. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die ich auf einer Narrativebene derzeit sehe. Im Moment haben wir so eine narrative Gefahr, eher als dass wir Chancen haben.
Auch interessanter Aspekt, man muss negativen Narrativen entgegentreten.
Ja, klar, du willst ja nicht als kranker Mann Europas gesehen werden. Dann wirkt sich ja so ein Bild auch negativ auf Investitionen. Ja.
Aber das könnte man natürlich viel einfacher als ein neues Narrativ zu kreieren, wenn sich Politiker vorhinstellen und sagen würden, wir sind nicht so schlecht.
Ja, das ist doch viel zu wenig.
Ja, aber wir fangen doch mal an. Daraus kann ja was entstehen.
Wir sind geil, aber das sagt doch keiner. Gestern, weil ich für heute gelesen, treffen sich immer so Unternehmerzirkel und sagen, Mensch, Lusche, ist Deutschland auch geil, die brauchen Mut. Und dann sagen die, wir haben ja Mut machen und dann kommt da aber mehr auch nicht bei raus. Ja, über, wir haben Mut. Aber es fehlen so singuläre Events. Zum Beispiel könnte ja die ganze Chip-Ansiedlung da, Intel und dieses wunderbare Unternehmen mit dem geilen Namen Wolfspeed, ist derzeit mein Lieblingsname in der Corporate-Welt, das könnte man ja nutzen für eine neue Erzählung. Hier, wir wären das Chipland. Und jetzt es ist aber leider, die positiven Events sind dann noch schnell nur noch halbgar. Sie zögern es raus, wollen noch mehr Kohle vom Bund. Irgendwann wird der auch nicht mehr liefern. Bin ich mir gar nicht sicher, ob die beiden Ansiedlungen wirklich am Ende so laufen, wie es geplant war.
Ja, wo sitzt der erfolgreichste Chip-Hersteller dieser Erde gerade?
Taiwan.
Da sind ja nur Werkbanken, sind ja nur Auftragsfertiger.
Nee, Holland.
Ja, ASML mit den Maschinen, ja klar. Aber was ich sagen wollte, da hat man ja, das sind ja Ansiedlungen, also Erfolge, aus denen könnte man das machen. Das ist, die Realität steht ja auch so ein bisschen im Wege. Das sind so Ansätze, aber zu sagen, hier, du brauchst ja schon ein paar Events und ein paar Grundlagen, um sowas zu entwickeln. Und da habe ich leider die Grundlagen für ein negatives Narrativ gehabt oder habe ich aktuell durch Daten, durch politische Entwicklung. Politisch können wir auch außen vor lassen. Da sind wir ja genau in line mit vielen anderen europäischen Staaten. Wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass jetzt die Investitionen hier nicht kommen wegen der AfD. Da muss ich doch sagen, wo sollen die Leute denn hin? Schaut euch doch in Europa mal um. Also, wisst ihr, klar, wie noch hier in der Land und da habe ich mal wieder einen positiven Erfolg für irgendwas, ja. Bei den Briten ist gerade Labour, aber da hat Farage ja auch stark zugelegt.
Ja, der hat 4 Sitze im Parlament gewonnen, hallo.
Ja, aber das ist auch nur durchs Wahlrecht. Ich sehe auch, da habe ich einen rechten Spirit in Teilen der Bevölkerung. Das ist ja überall in Europa. Von daher sollte uns das jetzt nicht hemmen, offensiver, positiver aufzutreten. Aber ich sehe irgendwie die großen positiven Events jetzt gerade nicht, die so ein Bild prägen können. Das muss man einfach sehen. Ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wie die Situation nach 45 war. Aber ich glaube schon, dass erst sich was getan hat, reingehauen wurde. Der Marshallplan kam, das war ja auch ein Element. Es kam Hilfe von außen, aber es gab die Events und dann gab es das Narrativ. Genau. Nicht andersrum.
Ich kaufe selten Bücher wegen des Covers, aber das hier habe ich mir gekauft von Evi Hartmann. Und das heißt, ihr kriegt den Arsch nicht hoch über eine Elite ohne Ambition. So, und das ist ja so ein bisschen auch das Gefühl, was man hat nach dem Motto, alle glauben, dass die Tauben gebraten jetzt von oben auf einen herabrasseln und man nichts mehr dafür tun muss. Und gegen dieses Narrativ wehre ich mich zutiefst, weil ich hauptsächlich mit Menschen zu tun habe, die brutale Vorwärtsenergie haben, die extrem leistungswillig und leistungsfähig sind. Und diese Leistungseliten, die aber zu einer schweigenden Minderheit gehören, diese Leistungseliten tatsächlich dann nach vorne zu bringen und aus diesem Leistungselite-Gedanken, der ja auch schon wieder schlimm besprochen wird von vielen, aber aus diesem Leistungselite-Gedanken heraus einfach mal zu verstehen, wir haben nichts anderes als uns. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben keine Energiereserven in unendlichem Maße. Wir haben unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Gedankenfreiheit und die Fähigkeit, intellektuell tatsächlich Dinge so zu durchdenken, dass wir daraus hervorragende Produkte, Dienstleistungen entwickeln und das mit einem hohen Leistungswillen und hohen Leistungsgedanken in die Welt bringen. Und das muss das Narrativ sein, was wir wieder bedienen. Dazu gehört natürlich, dass wir auch reinhauen müssen, gar keine Frage. Dazu gehört die Elitenförderung, dazu gehört natürlich auch das sozial-marktwirtschaftliche Gedankengut von Erhard, dass wir niemanden auf dem Weg verlieren. Aber wir müssen uns auf diese Dinge rückbesinnen, weil die sind im Kern ja noch da und die haben tatsächlich eine Urgewalt, um uns als Volk und als Nation und Wirtschaftsraum nach vorn zu bringen.
Gut gesprochen, lieber Jens. Das würde ich jetzt gerne stehen lassen, weil wir sind, wie erwartet, gescheitert an dem Anspruch, ein Narrativ für Deutschland zu entwickeln. Dirk, gute Nachricht für deinen Chef. Der Auftrag ist noch da, also ist noch potenziell available. Ja, wir haben ihn noch nicht erfüllt. Aber ich fasse mal zusammen, wir haben doch ein paar Sachen erarbeitet, die nicht unwichtig sind. mit der Frage, was gehört eigentlich zu einer guten Storyline oder zu einem guten Narrativ? Storyline vielleicht ein bisschen runtergebrochen. Ich finde das Wort sehr gut von Paul, auf die kleinere Ebene, Teams, Umfeld, Unternehmen. Ein gutes Narrativ, eine gute Storyline braucht eine griffige, eine kurze Botschaft, braucht eine stringente Erzählung, Wiederholung, idealerweise ein auslösendes Event, gute Führung von charismatischen Vertretern, die voll hinter diesem Narrativ oder dieser Storyline stehen.
Vielleicht noch ganz kurz, Michael. Also ich tue mich schwer, jetzt so ein elegantes Storyline zu finden. Aber ich finde, wenn Deutschland ein bisschen zurückblickt auf ihre Geschichte, was sie alles bewegt haben, im positiven Sinne, nicht nur das Negative mit Holocaust, was sehr schrecklich und werden wir nie vergessen, aber das Positive, was der Helmut Kohl bewegt hat, ja, Margaret Thatcher, die Franzosen, George Bush, Michael Gorbatschow mitzunehmen, dass er das Land vereinigen wollte und er hat sie alle von überzeugt. Das ist eine historische Leistung, das sehe ich kein Politiker breit und weit, der in der Lage wäre, sowas umzusetzen. Aber auf sowas kann man stolz sein. Ich finde, wir greifen zu viel in diese Negative. Und Jens, du kennst mich, ich bin doch kein pessimistischer Mensch, im Gegenteil, ja. Aber Europa könnte nie Außenpolitik, nie außer Helmut Kohl in dem Moment. Das hat er ganz super hinbekommen, ja. Ich finde, wir müssen ein bisschen back to the roots. Ja, back to the roots for Germany.
Da sind wir übrigens wieder bei Kohl sind wir, denken wir alle an die blühende Landschaften, auch narrativ. Kann man nur auf Ostdeutschland beziehen, wurde natürlich wahnsinnig oft in Abrede gestellt, dass es dieses Bild überhaupt gibt.
Dirk, weißt du, wo ich mein Audi mit sehr viel PS ausfahren kann? Auf der östlichen Seite von Deutschland und nicht auf der westlichen Seite.
Damit mal ein super Ende für unseren Podcast, freie Fahrt für freie Bürger. Das ist doch das Narrativ, auf das wir alle einigen können, oder? In diesem Sinne, ich bedanke mich für den Austausch. Heute ging es mal hoch her hier, aber kein Wunder bei diesem politischen Thema. Vor allem bedanke ich mich auch bei Dirk, dass er mitgemacht hat. Du hast uns sehr viel Hintergrund gegeben dafür. Super, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank, Dirk. Hat Spaß gemacht mit dir.
Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Bis dann, Paul. Und wenn du Abnehmer für die Bilder brauchst, ruf an. Ne? Ich höre dich aus der Klemme.
Dirk, du bist viel auf LinkedIn aktiv. Ich nehme an, beantwortest halt auch noch Direktnachrichten, falls Zuhörer mit dir in Austausch gehen wollen. Ja, ich poste mal dein Profil in unsere Shownotes rein. Es ist immer ein Spaß, mit dir zu reden. Wir sollten es wieder öfter machen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch. Das war's für heute bei The People Equation. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Seid eure TPE-Crew heute zusammen mit unserem Stargast. Da kannst du dich nochmal freuen, Dirk Benninghoff. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.